Ja, also ich habe letztes Mal versucht, Ihnen vorzustellen, warum das Christentum, und zwar nicht ein heutiges Christentum, also nicht das Christentum des hochgeschätzten Kardinals von Wien, der die Pfingstbotschaft so liest, dass das die erste Form der Globalisierung war, und zwar einer Globalisierung im christlichen Geist. Ja, also das heißt, es ist einfach nicht das Christentum der Rollkragenpriester mit der "Oh, when the saints go marching in" spirituellen Messe, sondern es ist ein anderes Christentum, das elitäre Züge trägt und das ich mir erlaubt habe, mit diesem Cocteauschen Rappel all'Order aus 1926 zu vergleichen. Also mit dieser Rücknahme der Avantgarde, Ruf zur Ordnung. Ja? Und ich habe das deswegen getan, weil es eine Analogie gibt, dass eben avantgardistische Bewegungen sich einfach selbst zu Ende erklären, und zwar relativ häufig, nicht nur weil ihre Träger eine andere Erkenntnis haben, sondern weil sie sich einfach auch kommerzialisieren. Also eine Bewegung, die sich nicht zu Ende erklärt hat, ist der Surrealismus, und die hat sich also heillos kommerzialisiert. Also ich habe allgemeine Bemerkungen, die vom Christentum zur romantischen Haltung an sich gegangen sind, gemacht. Diese Haltung eines mit der Wirklichkeit verbundenen, aber immer fantastischen Denkens. Ja, das ist ja eine bemerkenswerte Seite eigentlich am christlichen Glauben, dass er interveniert in unser Alltagsverhalten, zum Beispiel mit den Geboten oder mit Anweisungen, die sich durch die Gebote eigentlich nicht decken lassen, dass er aber gleichzeitig immer uns eine fantastische Wirklichkeit erklärt. Ja, so wie der Koran stark mit einer poetischen Konzeption verbunden ist, weswegen einem ja Muslims immer erklären, solange man nicht Arabisch kann, könne man das nicht verstehen und ähnliches. Dieses Denken hat aber auch immer eine gefährliche Seite, dieses fantastische Denken. Ich glaube, das beste Beispiel ist E.T. Hoffmann, die Elixiere des Teufels, also die Aufzeichnungen eines Klosterbruders, der sozusagen allmählich verrückt wird. Ja. Von E.T.A. Hoffmann gibt es eine wichtige Zeichnung, die für mich und nicht nur für mich dieses fantastische Gut zusammenstellt, weil sie in einer gewissen Weise Prä-Alfred Kubin ist. Das ist ein toter Tänzer. Und der geht mit einem Glas Wein aufs Schlachtfeld. Also diese Kombination Tod und Tänzer und Schlachtfeld und das Ganze noch ästhetifiziert, das findet sich ja auch bei Ernst Jünger in den Tagebuchaufzeichnungen aus dem Zweiten Weltkrieg etwa, wenn er am Dach des Hotels Lutetia in Paris steht und die Alliierten bombardieren das, und der Jünger steht da mit seinem Glas Champagner mit der Erdbeere drinnen und prostet sozusagen auf die feindlichen Bomber. Also das ist auch ein Einlassen auf das Staunen. Das ist eine Büchse der Pandora, die geöffnet wird, wobei Religion eben Fantasie zulässt, aber sie gleichzeitig bändigt. Ich habe Ihnen schon ja, ein paar Beispiele dieses fantastischen Potenzials des Neuen Testaments gegeben. Und ich sage Ihnen, das ist ja die purgierte Fassung. Ja? Also wenn Sie sich einmal die Mühe machen und den Couch lesen, die Sammlung frühchristlicher Apokryphen, dann werden Sie ja ungeheure Dinge finden, wie der Petrus den Magier Simon zum Wettfliegen auffordert. Und der Simon fliegt nach 12 Meter runter und der Petrus umkreist so 15 Mal den Tempel irgendeines römischen Kaisers. Und da liegt aber eine Differenz zu Schlegel, weil an diesen Exzessen, die sich in der Romantik ergeben hat, hat er kaum einen Anteil gehabt. Eine schöne Verfilmung dieser Exzesse hat vor einigen Jahren eine deutsche Regisseurin gemacht mit einem Film über eine geliebte Brentanos, Porträt einer romantischen Frau, die sozusagen genau das, was Brentano sich unter einer Frau vorgestellt hat, zu realisieren versucht hat, und das ist furchtbar schief gegangen. Schlegel scheint irgendwo mit diesem Christentum eine Mitte gefunden zu haben zwischen der unerträglichen Langeweile und dem extrem forcierten Staunen, das im Exzess mündet. Und das ist eben auch eine der Funktionen des Christentums, dass es den Wahnsinn einerseits zulässt, und zwar in historischer Form, ja, wirklich in den Kreuzzügen und im Kinderkreuzzug und in diesen Geißlerbewegungen und in diesen Hexenverbrennungen, und aber andererseits in eben immer ritualisiert. Und wir leben ja in einer säkularisierten Zeit, wo wir uns das relativ schwer erklären können. Wichtig ist, dass Schlegel eben mit dieser Konversion das Athenäum-Programm zu einem Vergänglichen erklärt hat. Ja? Also dieses Projekt, eine eigene Religion zu stiften, das er damals hatte, mag ironisch gewesen sein. Die Konversion zum Katholizismus war nicht ironisch. Das kann man auch nicht machen, weil man muss ja einen Beichtvater überzeugen und weiß der Teufel was. Es war damals, ich habe mir das ein bisschen angeschaut, es war damals gar nicht so einfach zu konvertieren. Ja? Also heute geht das in 5 Minuten und wenn Sie der Pastor traut sie mit einer protestantischen Frau, auch wenn sie OP sind oder weiß der Teufel was, das ist heute im Grunde alles gleichgültig. Sie sind froh, wenn sie in die Kirche kommen, und der Brautunterricht beschränkt sich unter Umständen auf ein Gespräch über das Wetter oder den Irakkrieg oder sonst etwas. Aber damals war das eine Angelegenheit, die mehrere Institutionen beschäftigt hat. Ja? Das heißt, Schlegel musste sozial agieren. Das ging nicht wie etwa 100 Jahre später im Fall des Adolf Loos, dass man dann über einen Priester überzeugen musste, oder im Fall des Karl Kraus, dass man dann nur mit einem Taufpaten, nämlich dem Adolf Loos, einen Priester überzeugen musste, sondern das war etwas, wo man durch die Instanzen gegangen ist. Das heißt, Schlegel hat sich, wie auch immer das jetzt für ihn selbst ausgesehen hat, aufgegeben durch diese Konversion. Ja? Dieses Projekt der eigenen Religion und das Projekt der Einheit im Namen einer größeren, das er mit Schleiermacher gehabt hat, hat eben jetzt nicht mehr funktioniert. War es ein politisches Motiv? Da werden wir dann wahrscheinlich ein bisschen darüber sprechen müssen, was Österreich damals war, wenn wir Schlegel in Wien finden. Das Wichtige ist, dass es mit Metternich, der ja bis 1848 das gemacht hat, ja, bis er fliehen musste, dass es mit Metternich einen Staatsmann gab, der Ordnungsvorstellungen hatte, die sehr stark von Burke, also von der Kritik an der Französischen Revolution, im Namen einer organischen Staatsauffassung, also einer Staatsauffassung, die doch relativ starr ist und wo dieses Springen, das für Schlegel früher so charakteristisch war, eigentlich nicht geht. Ja, also eine organische Staatsverfassung ist ein ständische Verfassung, zum Beispiel berufen sich auf das Denken aus dieser Zeit. Also das sind die Berufsstände und die verwalten sich selbst und die haben ihren bestimmten Platz in der Gesellschaft und aus ihrer Nützlichkeit ergibt sich eine Funktion, aber sie unterliegen gleichzeitig einer göttlichen Ordnung. Ja? Und das ist eine Gegenidee zur modernen Flexibilität. Also das ist eine Gegenidee zum American Dream. Jeder kann alles werden und das ist eine Gegenidee zu dem Peter Weibelschen, wo wollen Sie sein? Überall, immer, zu jeder Zeit. Ja? Sondern da ist das eben starr. Also das ist ein Christentum, das hat wenig mit dem zu tun, dass zum Beispiel der Giscard d'Estaing in die europäische Verfassung aufnehmen wollte. Das ist ein Christentum, das die Bereitschaft zur Säkularisierung nicht kennt. Das ist auch ein Christentum, das die Solidarität mit den Nichtchristen oder die Bereitschaft, Nichtchristen anzuerkennen, noch nicht hat. Und das ist auch ein Christentum, das für das Konzept der Kunst, für das Konzept einer autonomen Kunst, einer Universalpoesie oder sonst etwas nicht möglich ist. Also das ist die Anerkennung der anderen Welt, ein fichtischer Blick mit religiösen Implikationen und der Versuch, sie hier und jetzt zu erreichen mit Macht und Zwang und vor allem dem Versuch, sich institutionell abzusichern. Ja? Es ist das erste Mal, dass Schlegel wirklich intensiv mit einer Institution Kontakt aufnimmt und irgendwie, ohne jetzt zu psychoanalytisieren, aber wird er jetzt wie sein Vater. Ja, also sein Vater mit den fünf Geschäfteln, die alle zusammenhängen, vom Religionslehrer bis zum Stadtabgeordneten, bis zum Geistlichen, bis zum Berater des Fürsten. Und das ist er auch. Und er lernt etwas Neues kennen, nämlich die Macht und die Geheimnisse der Macht, und die haben, das hat ja zum Beispiel E.T.A. Hoffmanns Zwergnase, dieses Märchen, dieses Kunstmärchen, durchaus einen ästhetischen Mehrwert. Also in dem Spiel der Politik, in den Täuschungen der Politik oder in den Manipulationen, die am internationalen Parkett vorgenommen werden, in dieser doppelten Welt. Dort endet jetzt sozusagen das Spiel der Romantiker. Ja? Also das Geheimnis ist jetzt nicht mehr etwas Wesensmäßiges, sondern das Geheimnis ist mit der Macht verbunden. Also Metternich sagt nicht, was er will, Und auf einmal steht eine Koalition da, die eine neue Ordnung für Europa zusammenstellen will. Das ist etwas anderes als dieses, und Schlegel ist dabei, als dieses ostentative Geheimnis der Frühromantik. Das heißt aber noch immer nicht, dass die Konversion nicht überall in der Literatur als rätselhaft behandelt wird. Also es ist eben, das ist banal, eine neuerliche Kritik an der Vernunft. Die Vernunft führt nur zu einem farblosen Es, niemals zu einem Du. Und Schlegel meint, im Katholizismus sei dieses Du erreichbar und ebenfalls diese schon so viel besprochene Liebe, die aber jetzt zu einem Mysterium erklärt wird. Es gibt für Schlegel einen lebendigen Gott und ich weiß nicht, ob das in Übereinstimmung steht mit der Art, wie die damalige katholische Theologie das gesehen hat. Generell muss man sagen, dass bei der Phase von Schlegel, die jetzt beginnt, und das gilt meiner Meinung nach auch für den Behler, ja, die Kontextualisierung schlecht ist. Also Schlegel wird immer als ein erratischer Fels mit seinem Spätwerk behandelt und es wird nicht überlegt, war der nicht in Wien doch irgendwo eingebunden in diskursive Systeme. Ja, Schlegel hat selten zitiert, das wissen wir, aber hat er das nicht auskommuniziert. Wie auch immer, bei dieser Konversion fürchten beide, er und die Dorothea, sich vor den Eltern. Und die Dorothea muss, und zwar deswegen, weil sie jetzt dem katholischen Kirchenrecht unterliegt, den 12-jährigen Sohn an den Vater zurückgeben, weil der dann nicht mehr ihr Sohn ist. Er versöhnt sich nach dieser Hochzeit mit dem Bruder, der die Trennung von der Caroline Böhmert gut überstanden hat und 15 Jahre mit der Madame de Staël liiert war und mit ihr durch Europa gereist ist. Ist Ihnen das ein Begriff? Das war eine politisch verfolgte, glamouröse Autorin, also eine Anti-Napoleonistin, die ein völlig überraschendes Buch geschrieben hat über die Deutschen, nämlich überraschend deswegen, weil das wirklich in Frankreich noch eine zentrale Informationsquelle über die deutsche Mentalität ist. Ja? Also die nehmen das noch immer, die hat so eine Wirkungsmächtigkeit gehabt mit diesen Festlegungen der Deutschen, dass das immer wieder aufgelegt wird und immer wieder zitiert wird und dass selbst in Le Monde, wenn die Angela Merkel einmal was getan hat, was eben nicht auf der französischen Linie, patsch, auf einmal findet sich ein Zitat aus der Madame de Staël. Und die Madame de Staël unterstützt ihn. Er hat noch immer kein Geld. Und August Wilhelm reist 1808 nach Wien und seine Vorlesungen haben hier einen sensationellen Erfolg. Der Kaiser Franz gibt ihm Audienz und er verspricht, sich für den Bruder einzusetzen. Das ist etwas, was wir heute nicht mehr kennen, und zwar erstens wegen der Gratiskultur und zweitens wegen des Fernsehens. Das sind eben diese reisenden Intellektuellen, die irgendwo einen Vortrag halten. Wenn Sie am Naturhistorischen Museum vorbeigehen, dann werden Sie eine Gedenktafel auf den Hecke sehen. Das ist ein Vulgarisierer der Evolutionsbiologie. Und Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Welträtsel. Die hat er gelöst. Und in einer Habilitationsschrift eines jungen Germanisten, des Werner Michler hier, wird berichtet, was für einen Einfluss diese Haeckelschen Ideen auf die österreichischen Literatur hatten und vor allem, welch einen Zustrom die sauteuren öffentlichen Vorträge von Haeckel gehabt haben. Ja? Also da hat man für ein Ticket 40, 50 Gulden gezahlt. Die kleine Josephine Mutzenbacher hat sich mit einem Gulden sehr gut bezahlt erlebt. Und das ist zeitgleich. Ja? Und die Leute sind in Scharen gekommen. Diese europäischen Intellektuellen waren manchmal zwei, dreimal in Wien. Vielleicht auch noch ein anderes Beispiel, Karl May, der 1912 empor ins Reich der lichten Höhen den Konzerthaussaal gefüllt hat. Im Publikum saßen Bertha von Suttner und Adolf Hitler, der sich das auch leisten konnte und eben auch davon gelebt hat. Auch Thomas Mann hat noch von seinen Vortragsreisen durch diverse Bäder besser gelebt als von seinen Büchern. Und der August Wilhelm hat also eben mit diesen Vorlesungen einen gigantischen Erfolg gehabt. Und nachdem ihm sein Bruder über die Intervention beim Kaiser geschrieben hat, hat Friedrich zurückgeschrieben, er würde jede Stelle in Österreich annehmen, denn das sei doch der einzige Staat der Welt, wo ich mich mit voller Neigung anschließen kann. Das ist eine bemerkenswerte Sache. Ja? Okay, Österreich hat die Kaiserkrone im Deutschen Bund zurückgelegt. Österreich befand sich im Kampf gegen Napoleon, aber Österreich war gleichzeitig auch ein Hort eines europäischen reaktionären Denkens und vor allem im Vergleich etwa zu Paris doch noch relativ desorganisiert. Die Stereotypen, die es über Österreicher heute noch gibt, dass das ein Volk von fröhlichen Phäaken ist und sonst etwas, die hat es damals schon gegeben. Gleichzeitig war das ein hochzensuriertes Land. Spitzel waren schon 1808, das heißt nicht in der Vormärzzeit omnipräsent. Ja, also der öffentliche Raum war unterwandert wie in den Zeiten der Stasi. Es gibt ein schönes Gedicht von Nikolaus Lehner, das heißt Naderadar. Sie wissen, was ein Naderer ist? Ein Naderer ist ein Spitz, ja, ein Spitzel. Und Lehner schreibt selbst in einem Brief an seine Verlobte, dass als er sich sein Pseudonym überlegt hat, dass er sehr einfach ist, weil er hat Nikolaus Graf von Strehlenau geheißen und der hat einfach das Streh weggestrichen und nur das Lehner gelassen und das hat er mit Wein auf einem heurigen Tischlein getan und wie er gezahlt hat und gegangen ist, ist sofort einer gekommen und hat sich das notiert. Und Lehner eben als ein Exponent einer Wiener Spätromantik, die dann allmählich in den Vormärz übergeht, ist ja bekanntlich nach Amerika abgehaut, nicht? Und hat da zwei Jahre gelebt und hat das in Amerika dann aber auch nicht ausgehalten. Kürnberger hat ein Buch über diese Zeit geschrieben, der Amerika-Müde. Einer, der es ausgehalten hat, allerdings etwas später als Lehner, war der Linzer Karl Postel, der in Paris ein Buch veröffentlicht hat, Austria as it is, und nach Amerika gegangen ist und sich dort Charles Seals genannt hat und heute noch ein anerkannter Autor ist. Ja. Pocahontas, die Rote Rose und solche Dinge. Und diese Intervention hat also genützt. Friedrich Schlegel hat einige mit Absicht sensationsmachende Kritiken geschrieben. Das konnte er schon auch. Hat Goethe besucht. Da ist etwas Interessantes geschehen. Goethe hat die Konversion angesprochen und hat sie ihm verziehen, was ungewöhnlich ist eigentlich für unser Goethe-Bild, ja, das uns überliefert wird. Und er ist nach Wien gereist, wurde von Metternich empfangen und vom Grafen Stadion, also vom Außenminister, und war ab 1808 in Wien endgültig sesshaft. Das ist ein ganz ein anderer Schlegel, der uns hier in Wien entgegentritt. Ja, also vor allem in seiner Tagespublizistik ein ziemlich geifernder Feind aller revolutionären und demokratischen Bewegungen, ein eifernder Katholik, der wirklich Gelegenheitstexte verfasst hat, die manchmal ein wenig peinlich sind, und der das Image von einem Ultramontanen, also die Montanpartei, das war die Bergpartei, das sind die, die im französischen Konvent oben gesessen sind, Ultramontanen reaktionär getragen hat. Das war sein neues Image, und das hat bedeutet, dass die alten Freunde verschwunden sind und er neue nicht mehr gefunden hat. Das ist auch ein Problem, warum die Kontextualisierung des Spätwerkes Schlegels so schwierig ist. Ja? Also er hatte eine Außenwirkung. Diese Vorlesungen, die August Wilhelm gehalten hat, die hat er mit großem Erfolg auch gehalten. Aber er war kaum in irgendeinem der Netzwerke von Intellektuellen drinnen oder sonst etwas. Also er hat mit niemand korrespondiert, aber ab der Krönung Napoleons hat er als einer der publizistischen europäischen Hauptgegner Napoleons in seinen Tagesschriften gewirkt. Er ist ein Napoleon früher neutral gegenübergestanden, jetzt hat er eine schwere Aversion entwickelt und gleichzeitig begonnen, sich mit der österreichischen Geschichte zu beschäftigen. Ja, die österreichische Geschichte ist ja ein Problem, weil Österreich ein Land ist, das im Grunde sein Territorium mehrere Male gewechselt hat, sicherlich dieses Zentrum von Wien ist geblieben, aber was ist eigentlich Österreich und was war eigentlich Österreich? Ich lese Ihnen zwei Zitate vor, die, denke ich, jeden, der Mittelschulgeschichtsunterricht noch ein bisschen in Erinnerung hat, irritieren werden. Das wahre Kaisertum muss hergestellt werden. Aber, also das wahre Kaisertum, und dieses wahre Kaisertum ist ein Kaisertum, das global zu denken ist. Aber es kann und muss dies bei keiner anderen Nation sein als bei der Deutschen. Und deswegen gibt der Zimmermann dem Buch den doofen Titel Die Sehnsucht nach Deutschland. Nur bei Schlegel geht es weiter, also bei Österreich. Also Österreich ist die deutsche Nation. Ja? Und wir kennen alle unsere Abgrenzungsprobleme, Wir wissen, dass die Position der 600-jährige Zusammenhang zwischen Österreich und den deutschen Stämmen darf nicht zerrissen werden, denn er ist die einzige Sinnhaftigkeit, die die österreichische Geschichte anzubieten hat. Ist Taras Borodajewitsch, ja, alle diese deutschnationalen in Österreich haben so interessante Namen, Taras Borodajewitsch oder der erste Gauleiter der Nazis hat Odilo Globocnik, nichts gegen diesen Namen, ja, aber das ist also überraschend. Also er dreht das eigentlich um, ja. Er sagt nicht, wie das der Deutschnationalismus getan hat, die Österreicher sind Deutsche, sie müssen sich nur trennen von dem ganzen Anhang, sondern er vertritt diese legitimistische Position, das Österreichische ist das Deutsche. Und da gibt es eben die Unklarheit, die, wenn auch erst 120 Jahre später am schönsten in diesen beiden Habsburg-Mythos-Romanen von Josef Roth in der Kapuzinergruft und im Radetzky-Marsch rauskommt, in den Roman um die Familie von Trotta, wo eben gemeint wird, Österreich sei nichts anderes als der Traum des Ostens, und das ist die wahre Mission, und Österreich sei der Brückenkopf, von dem her der Osten herrscht. Aber Schlegel erlebt das so nicht, sondern er dreht das um. Ich zitiere ihn wieder: Die österreichische Verfassung sei eben noch die einzige germanische freie Verfassung. Ein edles Bündnis der Völker, wo jedes das bleibt, was es ist und sein soll. Also welche Völker sind hier gemeint? Das ist nicht so ganz klar, aber was weiter ausgeführt wird, ist, dass es eben um eine freie und christlich gesetzte Universalmonarchie geht. Nun, was ist an einer Universalmonarchie frei? Ja? Ist sie frei nach innen oder ist sie frei von außen? Das ist eine Frage, die er uns nicht beantwortet. Er liefert uns nur einen Außenfeind, nämlich das falsche Kaisertum Napoleons, und einen zweiten Außenfeind, den preußischen Absolutismus des Friedrichs des Großen, und einen Vorschlag, nämlich die Rückkehr zur Ständeverfassung des mittelalterlichen Kaiserreiches. Das sind aber eben andere Stände als die von 1789, das sind eben jene Stände, die bei Ottmar Spahn, einem der Ideengeber sozusagen der Ständeverfassung von 1934, seine zwei Hörsäle waren übrigens der 33er und der 41er, ja, da ist er auch gestanden, eine Rolle spielten. Also wir sind hier schon in dieser Auseinandersetzung, die dann später in dem Konflikt zwischen Nationalsozialismus und dem sogenannten Austrofaschismus gegipfelt ist. Ja, also gibt es beide Systeme sind autoritär, beide Systeme erheben einen Anspruch auf das Ganze, aber sie legitimieren sich doch eigentlich unterschiedlich. Das ist einer der Gründe, warum der Begriff Austrofaschismus eigentlich nicht so wirklich stimmt, weil der Austrofaschismus war im Grunde kein Faschismus, gibt es eine komparistische Geschichte aller faschistischen Bewegungen von Taylor. Und der kommt zu dem Ergebnis, dass es insgesamt nur 25 faschistische Bewegungen gegeben hat und das möglicherweise auch wegen ihres Wirtschaftsprogrammes auch die italienischen Faschisten keine richtigen Faschisten waren. Aber was Österreich betrifft, sagt der Taylor explizit, die österreichischen Faschisten war die österreichische NSDAP. Ja, und einer der Leitsätze seines Buches, und das Buch hat eine große Rolle gespielt und galt, obwohl der Taylor im politischen Niemandsland steht, ja, der hat in Harvard unterrichtet und ist dann Professor irgendwo in Minneapolis geworden, weil der Taylor einfach den Satz sagt, bitte nennt nicht jedes autoritäre, antidemokratische, rechtskonservative Regime faschistisch, ja, weil sonst verbaut ihr euch die Distinktionen. Aber wir sind hier in diesem Konflikt, wem gehört das, ja, und wem gehört die Vergangenheit, wobei Schlegel eben mit diesem Einschub, dass wir eine germanische Verfassung hätten, ein bisschen in der Mitte liegt. Ich hab da unzählige Zitate. Eine germanisch freie und ständig gesetzliche christliche Universalmonarchie sei das historische Ziel. Ja? Und noch einmal, es ist mir nicht gelungen, ich weiß nicht, ob Ihnen das gelungen ist, wie er die Germanen reingebracht hat an den Hof des Kaisers Franz. Ja? Also dort waren sie einfach nicht. Also es ist interessant in Schlegels Tagesschriften, wie er diese Restbestände der österreichischen Aufklärung und die Restbestände des Josephinismus, der natürlich als gescheitert gegolten hat und dessen Anhänger mehr oder minder verfolgt waren. Ja, aber die dennoch da waren, Sonnenfels und mit seiner geschichtsphilosophischen Idee, die eben nicht die Hegelsche Dialektik hat, sondern Geschichte als eine Pendelbewegung auffasst, die mal in die eine Richtung geht, mal in die andere, und dieses ganze naturwissenschaftliche und medizinische Erbe, das ja auf einem durchaus kosmopolitischen Hof beruht. Also die Habsburger haben da holländische Botaniker gehabt und Ärzte gehabt. Und es gab einfach keine germanische Traditionspflege in jener Zeit in Österreich. Ja? Also das hat 15, 20 Jahre später vielleicht eingesetzt, aber da relativ schwach. Ab 1840 haben wir eine breite Welle, dass die sogenannten Deutschen in Österreich sich auf die Vergangenheit rückbesinnen, aber sehr stark unter dem Aspekt eines geeinigten Roten, was jetzt nicht heißt sozialistischen, weil das gab es damals noch nicht so sehr, Deutschland. Schlegel bekommt eine Position als Hofsekretär. Leider ist es so schwierig, an die Amtskalender des frühen 19. Jahrhunderts heranzukommen, was ein Hofsekretär jetzt wirklich ist. Ja? Also ob das sozusagen eine C4-Professur im deutschen Sinn ist oder eine C1-Professur, ob es da haufenweise Hofsekretäre gibt oder nicht. Ein Theaterwissenschaftler hat einmal Zensurberichte aus der Metternich-Zeit veröffentlicht, das ist ein herrliches Buch. Im Register findet sich Schlegel 27 Mal, die Geschichte ist ja bekannt. das Schlägel immer nur zur Messe geht und dann irgendwo hinfressen geht. Also wenn diese Spitzelberichte stimmen, dann hat der Mann mehrere Bockhändeln pro Tag vertragen und sie immer mit größeren Mengen grüner Veltliner runtergespült. Aber er war sehr effizient und da hat er auch, bitte. Tussi oder Glossi, glaube ich. Aber ich schicke es Ihnen, wenn Sie mir Ihre E-Mail geben. Oder ich habe sie eh auf dem Seminarpapier. So, sind schon in den 60er Jahren erschienen. Und er war sehr effizient und wurde einfach zum Kriegspublizisten, als zwischen Frankreich und Österreich der Krieg 1809 neuerlich ausgebrochen ist. Die hat er selbst so genannt, kraftvolle Proklamationen zur Förderung der patriotischen Gesinnung geschrieben. Später hat er das geleugnet. Und die österreichische Zeitung redigiert. Die ÖZ gibt es in der Nationalbibliothek auf Mikrofilm. Die wird ein Staatsorgan, ja, und dann den österreichischen Beobachter. Schlegel scheint sehr viel selbst gemacht zu haben, auch das Layout, und hat vor allem ein damals aufsehenerregendes Foto kreiert. Er ist mit der retirierenden Armee bis Budapest gezogen, ja, also wie Goethe bei Valmy war er dabei, Schlegel war bei Schlachten dabei, ja, das hätten wir uns irgendwie auch nicht erwartet. Und hat wie immer auf seinen Reisen etwas entdeckt, nämlich die ungarische Dichtung. Auch das hat wieder einen Einfluss gehabt. Die Dichtung der östlich von Wien gelegenen Teile Europas war damals relativ unbekannt. Ja? Also auch die Romantik hat sich sehr stark, wenn es nicht um die Vergangenheit gegangen ist, so Dinge wie die Fälschungen Ossians, also dieses falschen Schottens, und Schlegel hat sozusagen eine Welle des Ostexotismus angestoßen. Wenn Sie eine Anastasius Grün-Werkausgabe haben, dann schauen Sie sich das einmal an. Es ist meistens im letzten Band, 500 oder 600 Seiten, Bearbeitungen, Übersetzungen. Es geht hinauf bis zu serbischen Nationalepen, die da gesammelt wurden. Und für mich war der Schlegel einfach der Erste. Aber noch einmal, es ist überraschend, wir finden den ehemaligen Pazifisten, der sich ja immerhin mit Kants Friedensschrift beschäftigt hat, ja, und wir finden den Universalrepublikaner als Kriegspublizisten im Dienst einer kaiserlichen Macht. Da hat er ein Legitimitätsproblem für einen Krieg entdeckt, das er vorher nicht bedacht hat in seiner Auseinandersetzung mit der Frage, wann sind Kriege legitim. Ein bisschen ist er da wie der Joschka Fischer, der mit seinem Nie wieder Auschwitz für die Beteiligung an der NATO-Intervention in Serbien gestimmt hat. Ja, zu der ich mich jetzt nicht äußern möchte, oder wenn Sie mich Fragen, die war schon okay, aber warum muss man das sagen, nie wieder Auschwitz? Ja? Also, es ist ihm gelungen, anzudocken an Metternich mit dieser deutschen Konzeption, Es sind überraschenderweise viele Preußen nach Österreich gekommen, wie heute ans Philosophische Institut. Hyperion hat ja an Bellarmin geschrieben bei Hölderlin: Ich kann mir kein Volk denken, das zerrissener ist als das Deutsche. Und Wien scheint sich für kurze Zeit als eine Alternative angeboten zu haben. Für kurze Zeit, das endete dann mit diesem altdeutschen Patriotismus rund um den Turnvater Jahn und ähnliches. Schlegel hat Vorlesungen über die neuere Geschichte gehalten, interessanterweise gar nicht so sehr an der Universität. Eine wirkliche Verbindung mit der Universität Wien ist nicht nachweisbar. Es scheint, dass es auch in dieser Form der öffentlichen Vorlesung entstanden sein. Und die größte Furore haben die Reden an die österreichische Nation über ihre deutsche Bestimmung gemacht. Und da war es eine Grundthese, dass es hier eben einen Kaiser gibt und dass das Kaisertum eine überzeitliche Dimension hat und dass das eine europäische Dimension dieser Institution des Kaisertums garantiert. Das schließt irgendwo an, nur profaniert es Ideen der Frühromantiker. Ja? Also es gibt da etwas, was über uns ist, nur ist das, was über uns ist, auf einmal der Kaiser. Und es gibt etwas, was universell ist, nur ist das Universelle auf einmal das Kaisertum über Europa. Also an die Stelle von Weltrepublikanismus und europäischer Idee tritt jetzt die Idee von einer europäischen Monarchie unter habsburgischer Führung. Es entwickelt sich da eine kurzzeitige österreichische Geschichtsphilosophie, die in Antithese steht zur preußischen Geschichtsphilosophie mit ihrer Idee eines Aufstiegs, der sich aus Widersprüchen entwickelt, und es entsteht die Idee, das erste Mal einer konservativen Revolution. Auch das eine geschichtsträchtige Idee, ja, bis hinauf in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, bis hinauf zu Hugo von Hofmannsthal. Schlegel gründet eine neue Zeitschrift, das Deutsche Museum. Die gilt heute in der Geschichte der deutschen Publizistik immer noch als eine der wichtigsten Zeitschriften jener Zeit. Und da finden wir profunde Beiträge zur Edda und zu den Nibelungen. Wobei das jetzt so schwierig ist, ob wir die Edda und die Nibelungen so wirklich mit den Germanen in einen Bezug setzen können. Und er verfasst eine Geschichte der alten und neuen Literatur. Die ist 1814 erschienen, die ist Metternich gewidmet. Ja. Überraschend, und der wird wie bei seinen Schriften zum Sanskrit und wie bei seinen Schriften zur Kunstgeschichte eben auch eine Pionierrolle zugeschrieben, nämlich die Einleitung einer neuen Epoche der Literaturgeschichtsschreibung. Und zwar basiert das bei Schlegel, ich zitiere das, auf die Einfühlung in fremde Genialität des großen Kanon der Weltliteratur. Also es ist nicht mehr, und das ist einer der Gründe, liebe Kollegin, warum ich mit dem philologisch arbeiten und so manchmal Schwierigkeiten gehabt habe. Es geht ihm mehr um die Empathie mit dem fantasierenden Dichter. Und aus der Empathie des Interpreten, so lese ich seine hermeneutischen Bemühungen, entsteht die Rubrifizierung von literarischen Werken. Ja? Also er arbeitet nicht nach dem Schema der damals üblichen deutsche Nationalliteratur oder sonst etwas, sondern er sortiert sich das nach seinen eigenen Vorstellungen. Und das ist auch die erste Literaturgeschichte, die den Zusammenhang Dichtung, Religion, Philosophie und politische Institutionen ins Zentrum rückt. Das ist mir wichtig, weil wenn Sie sich fragen, ich habe immer wieder den Georg Lukács mit seiner Idee von der Totalität als den großen Gegner der Frühromantiker bezeichnet, ja, mit der Idee von dem Fragment. Und bei Lukács ist es ja eigentlich auch so, dass von der politischen Ökonomie ausgehend, von der Lehre von Basis, ökonomischer Basis und kulturellem Überbau und bestimmten Faktoren, wie eben literarischer Tradition, sich diese Totalität ergibt. Ja? Das heißt, diese österreichische Geschichtsphilosophie kennt in gewisser Weise ein Ganzes, das sich bei Schlegel eben in seinen Literaturinterpretationen zeichnet. Metternich hat ihn 1813 beauftragt, eine deutsche Verfassung zu entwerfen. Das ist ja dann eben schiefgegangen. Er hatte eine unklare Funktion beim Wiener Kongress 1815, also bei jenem Kongress, der die Neuordnung Europas macht. Wenn ich sage unklar, dann meine ich, dass in der Schlegel-Literatur viel mehr über ihn und den Kongress gesprochen wird, als in den Monographien zum Wiener Kongress, den ich mir angeschaut habe. Es ist mir auch nicht klar, war er Diplomat, hat er also richtig verhandelt, oder war er nur Publizist und damit ja Spin-Doktor sozusagen im heutigen Sinn. Progressiv ist in jener Zeit sein Beitrag, dass er für die bürgerliche Gleichberechtigung der Juden eingetreten ist. Das ist ein Erbe des Josephinismus, das damals langsam zu schwinden begonnen hat. Er hat sich eingesetzt für die Interessen der enteigneten Kirche. Ich habe Ihnen schon gesagt, im Zuge der josephinischen Säkularisierung wurden sehr viele Kirchen geschlossen, enteignet, Klöster enteignet und ähnliches. Und er hat sich für eine deutsche Nationalkirche eingesetzt. Das hat ihm den Christusorden eingetragen. Das ist die höchste Auszeichnung, die der Vatikan damals zu vergeben hat. Das sagt die Schlegel-Literatur. Ja? Also das ist wirklich immer ein Problem. Ich stehe gerade davor, dass Klimt bei der Weltausstellung Paris 1900 mit der Philosophie die Goldmedaille erhalten hat, zieht sich durch die gesamte Klimt-Literatur. In der französischen Literatur zur Weltausstellung 1900 wird das kaum erwähnt. Also das war halt irgendwas, das hat man gekriegt, ja, wenn man Aussteller war. Also es ist eine schwierige Angelegenheit. Er verlässt Österreich 1815 kurzzeitig und wird Legationsrat an der österreichischen Gesandtschaft in Frankfurt. Da haben wir ihn einmal, weil ein Legationsrat ist kein allzu hoher diplomatischer Rang. Und Frankfurt ist auch nicht wirklich die große Station. Also er war nicht Botschafter und er war nicht in einer der Metropolen. Ja? Er macht sich unbeliebt, wie schon so oft. Friedrich von Gentz, auch er, ein ehemaliger mit der Revolution sympathisierender, beschuldigt seine Gattin und unterstellt ihm den Eifer eines Konvertiten. Das ist etwas, was sich in den Urteilen über ihn in jener Zeit häufig findet, dass er nämlich im privaten Verkehr sein Christentum übertrieben hätte. Ja? Also, dass er das Sym-Philosophieren sozusagen in ein Sym-Religiosieren oder weiß der Teufel was umgedreht hat und dass er sozial nicht angenehm wurde, wenn religiöse oder gar nur kirchliche Dogmen bestritten wurden. Er hat sich wieder kräftig verschuldet. Auch das wird der Frau zugeschoben. Ich denke aber, dass die angespannte Lebenssituation mit den zwei Söhnen, die beim Vater waren, dem es wirtschaftlich nicht gut gegangen ist, dass die wohl für die schlechte finanzielle Lage dieser Familie verantwortlich waren. Aber ich kann das nicht belegen. Wichtig ist, dass er für Metternich nach kurzer Zeit in Frankfurt seine Brauchbarkeit verloren hat. Also Metternich hat ihn entlassen und hat ihm in seinen Entlassungsschreiben, das relativ mit einer großzügigen Dotierung untermauert war, den Rat gegeben, er soll sich auf Literatur und Wissenschaft beziehen. Also offensichtlich hat er als Bürokrat nicht funktioniert oder sonst etwas. Aber er war ein wichtiger Anreger einer Wiener Spätromantik, die sich rund um eine Zeitschrift namens Concordia gegründet hat. So heißt auch heute noch die österreichische Pressevereinigung. Was heißt das Concordia? Ist das ein romantischer Name? Con kommt von cum. Cors ist das Herz. Ja, also es ist, also in dem Namen, deswegen versuche ich diesen banalen Namen zu erklären, ja. Es gibt unzählige Vereinigungen, die Concordia heißen, aber in dem Namen steckt noch das Wort Herzensgemeinschaft drinnen. Ja? Also diese Zeitschrift trägt im Titel ein Erbe der frühromantischen Gruppen, Geselligkeits-, Sym-Philosophie-Vorstellungen. Und jetzt bildet sich das heraus, was man dann später die politische Romantik genannt wird. Und zwar deswegen, weil in der Concordia allmählich politische Themen dominiert haben. Also Schlegel verlässt sozusagen das Feld der Kunst weitgehend und beschäftigt sich sehr stark mit Fragen der staatlichen Organisation, auch mit Fragen der Wirtschaft, eben auf der Basis einer ständischen Idee. Es gibt natürlich auch eine Wiener romantische Malerei, die Nazarener, auch der Sohn der Dorothea wird einer von ihnen. Die Nazarener sind dann nach Rom gegangen und haben als Gruppe mit ihrem bewusst im damaligen Sinn primitiven Malstil die ästhetisch viel raffinierteren Präraffaeliten beeinflusst. Also Nazarener sind, wir haben im Belvedere haufenweise hängen Schnur von Karolsfeld, ja, also schließen sehr, sehr stark an die spätmittelalterliche Malerei an. Rund um die Concordia entwickelt sich ein konsequenter Theismus, der auch Fragen wie zum Beispiel das Wesen des Geldes untersucht und inspirierend wirkt auf die Wiener historische Schule der Nationalökonomie, die dann in den 70er, 80er Jahren des 19. Jahrhunderts eine wichtige Rolle spielt. Auch die katholische Soziallehre, die ja heute noch in diesem CDU in einem der stärksten Länder nachwirkt, begründet von Clemens Maria Hofbauer, artikuliert sich das erste Mal im Rahmen dieser Zeitschrift. Das heißt, in diesem Wien ist sehr viel geschehen. Es war auch ein Zentrum des Irrationalismus. Messmer kennt man den? Mesmerisieren, ja, der ist so mit der Hand über den Körper gefahren, nicht berührt. Also nicht wie die Wilhelm Reichsche Bioenergetik-Blockaden mit der Hand gelöst, sondern durch Strahlen Heilerfolge erzielt. Und sein berühmtester Erfolg, Misserfolg, war eine blinde kindliche Pianistin schon 30 Jahre vorher am Hof der Kaiserin Maria Theresia. Aber trotz dieses Misserfolgs hat er sich dann allmählich durchgesetzt und Schlegel ist einfach voll abgefahren auf diese Sachen. Also so wie Brentano auf seine Hysterikerin, die Anna Katharina Emmerich, gibt es bei ihm Briefwechsel über magnetische und telepathische Praktiken, mystische Gebetsvereinigungen, die Frage wird diskutiert, ob man durch Hyperventilation zu einer höheren Form des christlichen Glaubens kommen kann. Das ist, ich habe deswegen schon vorhin den Wilhelm Reich mit der Bioenergetik erwähnt, weil das sozusagen die bioenergetische Ausgangssituation ist, nicht? Also sie stehen auf einem Bein, sie hyperventilieren 5 Minuten in der Gruppe und nach 5 Minuten geht's los. Irgendeiner tut was. Ja? Also irgendeiner fängt den Trainer zum Prügeln an, der hat eine Assistentin, die steht schon mit der Matratze bereit. Ja? Das heißt, es ist einfach möglich, ja, durch Atemtechniken den anderen Zustand zu erreichen, in Anführungszeichen anderer Zustand. Warum erwähne ich das? Weil einfach eine Profanisierung der Romantik einsetzt, ja? die sozusagen im Namen der Wissenschaft geschieht. Nicht? Also der Schlegel, den ich mir rekonstruiere, der hat geglaubt, jetzt haben wir es. Ich habe es auf spekulativen Wege vermutet als junger Mann und jetzt ist es da. Zack. Hat das aber eben immer mit seinem Christentum verbunden. 1822 bis 25 ist die erste Ausgabe seiner gesammelten Werke erschienen und zwar ohne die Fragmente, das heute für wichtig. Und ohne die Luzinde, die er ein törichtes Buch nannte. Nun, ob sie töricht war, das weiß ich nicht, aber dieses Buch ist wirklich, ich habe es glaube ich schon gesagt, wie ein Kaugummi an seiner Schuhsohle geklebt. Und noch in seiner wirklich konservativen Zeit wurde er einfach, wenn er wo einen Vortrag gehalten hat, von irgendeinem Agenten als der Verfasser der Luzinde angekündigt. Und die Leute haben sich erwartet, jetzt kommt was. Ja? Und dann hat er über die christliche Universalmonarchie gesprochen. Ja? Also da ist sicherlich etwas schief gegangen. Er hat sich der Esoterik zugewandt. Manches, ich habe Ihnen schon gesagt, dass Heinrich Zimmer, also der Indologe und Orientalist, der diese gelb-roten Bände, die heute noch im Druck sind, vor 100 Jahren übersetzt hat, hat sich in seinen deutschen Schriften stark auf Schlegel bezogen. Er hat die Hieroglyphen studiert, eschatologische Systeme entwickelt und im Extremfall den baldigen Weltuntergang vorhergesehen. Ja? Also es gibt jetzt von Manfred Schneider das Buch Die Kritik der paranoischen Vernunft. Und sozusagen das Hauptmerkmal des Paranoikers bei Schneider ist, dass er die Inkontinenz, also den Zufall leugnet. Ja? Also dem Paranoiker wird alles Zeichen. Ja? Und dem Zeichen muss er folgen. Und es scheint so zu sein, dass auch der späte Schlegel in einer Welt der Zeichen lebte. Ja? Und seine Aufgabe als Intellektueller darin gesehen hat, diese Zeichen zu deuten. Das hat ihn zu einem neuerlichen Bruch mit seinem Bruder August Wilhelm gebracht, der ihn immer noch finanziell unterstützt hat. Dem August Wilhelm war die Concordia zu katholisch. Und es war interessanterweise der Familie peinlich. Ja? Also obwohl August Wilhelm mit den anderen nichts mehr zu tun hatte, aber das war ein gesätteltes protestantisches Milieu und die haben das einfach, die Schwestern sind in Holland gesessen, die haben das einfach nicht ausgehalten, dass da eben der Protestantismus als der leibhafte Gott sei bei uns dargestellt wird. Also es scheint ihm in seinen letzten Lebensjahren nicht mehr gut gegangen zu sein. Er hat seine finale Philosophie entwickelt, zu der kaum jemand wirklich einen Zugang gefunden hat, was als Erbe sozusagen aus der Fragmentzeit da ist, dass er diese finale Philosophie als ein offenes System dargestellt hat. Das ist vielleicht für Sie interessant, Frau Auer. Ja? Das heißt, auch in diesen dicken und geschlossenen oder geschlossen wirkenden Büchern hat er sich blieb er Fragmentist, hat sich gegen die Systematisierung gewehrt, im Namen nicht mehr des Symphilosophierens, sondern im Namen eines dialogischen Christentums, eines Spiritualismus auf christlicher Grundlage. Wieder versucht er das, was er ja schon vorher versucht hat, nämlich die Überbrückung des Gegensatzes von Glauben und Wissen. Das Bewusstsein seiner Epoche sei zersplittert, meint er. Hegel sei der böse Geist der Verneinung, eine Art Satanismus, sei das Hegelsche System. Das können wir dem Hegel durchaus gönnen, weil der Hegel hat die frühromantische Ironie als das absolut Böse bezeichnet. Ja? Also beide Herren waren nicht fein in ihrer Wortwahl. Und Schlegel entwickelt jetzt eine neue Konzeption. Die Philosophie muss aus dem historischen Zyklus oder den Zyklen der idealistischen Systeme heraustreten und muss aus der ganzen Fülle der Ichheit des Lebens alle Kräfte des Menschen auffassen. Also wir sind hier in einem interessanten Spannungsverhältnis zwischen der Idee des Ganzen, alle Kräfte, aber es ist ein offenes System, und der Idee der Universalpoesie. Es ist jetzt nicht mehr die Universalpoesie, sondern es ist die philosophische Erfassung aller Kräfte des Lebens. Es ist insofern wichtig, weil es ja damals kaum eine bewusste Sozialphilosophie gegeben hat. Ja? Also die Idee einer Sozialphilosophie ist eigentlich eine Idee des frühen 20. Jahrhunderts. Die erste Venia Docendi, die die Universität Wien für Sozialphilosophie vergeben hat, war an den Max Adler. Ja? Und eben auch Ottmar Spahn lief unter dem Label Sozialphilosophie. Vor kurzem eine Dissertation zu begutachten gehabt oder zu beschlechtachten, das weiß ich nicht, deren Verfasser meint, die Sozialphilosophie sei ein zentrallinkes Projekt. Und das ist sie aber eigentlich nicht. Sie ist entstanden aus dem Bemühen dieses Wiener Kreises, ja, also als eine Verengung, wenn man Sozialphilosophie, weiß nicht, auf Habermas oder auf die Frankfurter Schule oder von mir aus auf die kritische Theorie der 20er Jahre zurückführt, sie ist eigentlich älter und sie hat dann nur irgendwann einmal einen Linkstrahl bekommen, den sie dann aber später wieder verloren hat. Und methodisch grenzt er sich jetzt ab von der spekulativen Methode des Fichte und des Schelling, genauso wie von dem Salto Mortale im Abgrund der göttlichen Barmherzigkeit. Das ist das, was ich oben den Sprung genannt habe, sondern er findet neue Kategorien, die nicht sonderlich ausgewiesen sind, die aber in der sogenannten Lebensphilosophie, Philosophie des Vitalismus, Elan Vital und all diesen Sachen später eine Rolle spielen werden, nämlich den Rückgang auf das Prinzip der Personalität und die Wirklichkeit des Lebens. Also das sind neue Töne, ja? Und es ist nicht uninteressant, dass das Kategorien sind, die einige Jahre vor Marx entwickelt sind, die, wenn man sie aber umdreht, gar nicht so fern sind von den Vorstellungen von Karl Marx, nämlich von der Idee einer vollen Entfaltung der Persönlichkeit, die in den Pariser Manuskripten angerissen wird, oder eben von der Wirklichkeit des bei Marx sozialen Lebens. Ja. Also in dieser Zeit sind die drei wichtigsten Alters, muss man sagen, weil er ja so früh gestorben ist, Alterswerke entstanden, eben die Philosophie des Lebens, die Philosophie der Geschichte und die Philosophie der Sprache. Das sind große Antizipationen, wenn sie auch furchtbar schwer zu lesen sind. Und das sind Bücher, die wegen des schlechten Rufs, den Schlegel hatte, erst spät anerkannt wurden. Als Krönung war ein universales System der christlichen Philosophie geplant, das nicht entstanden ist. Schleiermacher hat es für keinen Zufall gehalten. Der war einer der wenigen, die sich nicht auf die Frage täuscht, Schlegel vor oder ist Schlegel ein übertriebener Konvertit oder ist Schlegel lästig mit seinem Katholizismus, sondern der einfach gemeint hat, der Katholizismus kann ihm nicht gereicht haben. Ja? Also es ist einfach ein interessanter Gedanke. Schlegel ist in Dresden gestorben bei einer Vortragsreise 1829. Und das letzte geschriebene Wort war aber. Also das letzte geschriebene Wort von Karl Kraus war Trottel. Das letzte gesprochene Wort von Karl Kraus war, wem hätte ich je Unrecht getan? Also letzte Worte sind immer wichtig. Ja, wie ist das mit der Rezeption gegangen? Ja, einerseits war er der wichtigste katholische Denker. Diese drei Werke sind posthum erschienen, sind Bestseller geworden, was aber nichts gebracht hat, weil es damals ja ein gigantisches Raubdruckwesen gegeben hat. Ja? Also wenn Sie einmal in einem Antiquariat sind und Sie finden eine Lichtenberg Wien 1827 Ausgabe um 200 Euro, 4 Bände, freuen Sie sich nicht, Sie haben zu viel gezahlt, weil das einfach mit falschen Verlagsorten haufenweise nachgedruckt wurde. Es gab damals keinen Urheberrechtsschutz, das Zeug war frei, wie heute die Google Books. Und es gab eben eine Witwe und die war schwer verschuldet und die ist mit Manuskriptenbergen dagestanden. Der August Wilhelm hat bei der Gesamtausgabe vollkommen versorgt. Der hat, wie der Stiefvater des Thomas Bernhard, nur die Manuskripte in Unordnung gebracht, weil er sie irgendwie nach Papiergröße geordnet hat oder weiß der Teufel nach welchen Prinzipien. Und es musste Dilthey kommen, der 1861 einen Teil des Nachlasses studiert hat und einfach festgestellt hat, in diesen Spätmanuskripten spielt sich Entscheidendes ab. Leider ist der Nachlass dann kurzzeitig verschwunden. Die Sache ist noch immer nicht aufgeklärt. Irgendwer hat es einfach nach Hause genommen, ja, und nicht zurückgegeben. Und dann ist ab 1879 die Enzyklika Aeterni Patris erschienen und die hat den katholischen Glauben auf neoscholastische Elemente gestellt. Also gegen diesen personalistischen Ansatz, den Schlegel vertreten hat. Eine wichtige Etappe im Bild Schlegels, ich gehe jetzt ein bisschen zurück, vor allem in Frankreich, wo das Buch das erste Mal erschienen ist, war Heinrich Heines Schrift über die romantische Schule in Deutschland. Heine hat den Schlegel zwar verspottet, ich zitiere das, als Passionsblume, die dem Blut Christi entsprungen sei, hat aber die reproduzierenden kritischen Leistungen der beiden Schlegels denen Lessings für überlegen gehalten. Also der hat die beiden einfach für die größten Literaturkritiker des frühen 19. und ausgehenden 18. Jahrhunderts gehalten. Und Heine war bei allem Spott auch der Erste, der gemeint hat, dass die Romantiker mit ihrer Festlegung auf das Mittelalter die eigene Leistung, und da sage ich die Leistung für die Moderne, ignoriert hätten. Also der Heine, der ja immerhin ein Sozialist war, ein Anhänger des Saint-Simon, ein Freund des Karl Marx, hat die Romantik überwiegend politisch gedeutet als Schule von Leuten, die im Gegensatz zu ihm, dem Heine, die Zeit nicht verstanden hätte. Der hat übrigens den romantischen Systemhass schon in der Republikanismusschrift geortet. Ja? Also Heine hat diese Schrift wahrgenommen und hat auch festgehalten, dass die Differenz klassische Kunst, romanische Kunst, Schule gemacht hat. Das war damals noch überhaupt nicht bestritten, noch völlig umstritten. Die klassische Kunst sehr aufs Endliche orientiert, das ist die Definition Heines, die romantische aufs Unendliche unter der Beimischung von Symbolen, die immer schon christlich waren. Die Luzinde hat der Heine für eine unzüchtige Nichtigkeit gehalten. Gerade der Heine, der in der Zucht ansonsten gar nicht so züchtig war, die mit Recht verschollen sei. Die romantische Ironie, die er selbst ja überzogen hat. Ja? Also das hat doch auch eine ironische Dimension, wenn der Heinrich Heine sagt, sein Groß-Groß-Groß-Cousin Rothschild hätte ihn ganz familionär behandelt. Oder wenn er sagt, Dieu me pardonnera son métier, Gott wird mir verzeihen, das ist sein Job. Ist das ironisch, ist das witzig, da müssten wir die Kategorien klären. Oder zum Beispiel, vielleicht wirklich ironisch ist es, wenn Heine den Rothschild zu einem Revolutionär ernennt. Der Harold Bloom, Harold Bloom ist sozusagen der Lionel Trilling 20 Jahre später. Ja? Der Harold Bloom hat das Anxiety of Influence, also Einflussangst, genannt. Also man gibt nicht, man fürchtet sich vor dem, von dem man das hat. Aber wie auch immer, ansonsten gibt es bei Heine zu Schlegel nur Tratsch, wie immer bei ihm. Charakterliche Herabsetzung, er hätte die Frau eines Gastfreundes verführt und dann noch lange von dessen Almosen gelebt und ähnliches. Wirklich ernst wird es 1870. Also, der war weg, ja? Und zwar durch den Rudolf Heim, durch die Schrift Die romantische Schule, in der Schlegel das erste Mal historisiert wird. Das ist die erste wichtige Kontextualisierung und die erste wichtige Rekonstruktion. Eine solche hat auch die schon ein paar Mal erwähnte Ricarda Huch vorgenommen, die ganz polemisch vom Standpunkt des protestantischen deutschen Nordens schreibt, gegen den Süden, gegen das Katholische. Also der Norden ist die Wiege der Romantik. Man soll das alles mit den Universalpoesie, das soll man alles vergessen. Im Norden herrscht so die Huch, wissenschaftlich-poetisch, das Zwielicht. Und das Zwielicht ist das das sind die der Romantik angemessenen Lichtverhältnisse. Und das ist bei den Bildern von Caspar David Friedrich, kann einem sowas schon einfallen. Der zweite wichtige Verteidiger war ein Romanist, Ernst Robert Curtius. Ich lese gerade eine Balzac-Monographie von dem und bin überrascht, wie der mit ästhetischen Kategorien der deutschen Romantik, also zur Charakterbildung bei Balzac oder zur Rolle des Wunderbaren bei Balzac, wie der damit arbeitet. Die völkische, in Anführungszeichen, Rezeption hat mit ihm wenig anfangen können. Schon ihre Vorgänger, also der Wiener Literaturhistoriker Jakob Minor, hat immer nur vom kecken Frühenschlägel geschrieben, der besser gewesen sei als der Reife. Und bei den expliziten nationalen Literaturgeschichtsschreibern waren es die kernigen deutschen Charaktere, die da so am Rand erwähnt wurden, aber eigentlich nicht mehr. Die linke Rezeption ist Heine gefolgt. Lukács spricht in seiner Zerstörung der Vernunft vom romantischen Irrationalismus, den er eine europäische Bewegung nennt, konzentriert sich allerdings auf den Schelling. Schlegel, dem er in seiner Theorie des Romans, 1912 erschienen, Summe seiner Heidelberger Jahre, noch relativ viel verdankt, kommt eigentlich nicht vor, aber er spielt auch den frühen Schlegel gegen den alten aus und ihm verdanke ich ein Zitat: Als Junger hätte der Schlegel geschrieben, dass die Knechtschaft des Mystizismus die schlimmste sei. Und Lukács meint eben, in diese Knechtschaft sei er gekommen. Wolfgang Harich, ein DDR-Dissident, der die 5 Romane von Jean Paul als Versucher, die französische Revolution auf Deutschland zu übertragen, gelesen hat, hat den Schlegel seicht genannt, sich gegen die Luzinde ausgesprochen und ihn ansonsten, und dieses Etikett haftet, als bohemhaften Pseudorevolutionär bezeichnet, dessen Haltung in Reaktion umgeschlagen sei. Also diese Entgegensetzung von Künstler und Bourgeois, und das ist ja ein Basistheorem der Moderne, ja, bei Thomas Mann wird das immer wieder ausgespielt, ist nebelig, Schlegel sei ein Doktrinär gewesen, hin und her gerissen zwischen spürsinniger Anpassungslust und dreister Oppositionslust. Und für diese Frage sollen wir Schlegel ernst nehmen, ja, hat der Harich die Antwort, er legt ihn nämlich fest auf l'art pour l'art. Also Ästhetik ist Selbstzweck. Ja? Also es steckt hinter den Fragmenten nichts, was man sozusagen mit einem Weltbild oder mit einer Weltsicht philosophisch kombinieren kann. Und erst seit 1958, seit die gigantische Neuausgabe von Behler, der auch eine Rowohlt-Monographie geschrieben hat, die es überall im Ramsch gibt, also bei diesen Buchlandung-Geschäften, und dem Eichner, der diese New Yorker Monographie 1970 geschrieben hat, hat sich das geändert, und geändert hat es sich mit der Postmoderne. Also das Fragment, die Opposition gegen die Meisterdenker und ihre Systeme, die Vernunftkritik Foucaults und Derridas, die neue Haltung zur Aufklärung, also die Absage an die großen Erzählungen sozusagen, und vor allem die Orientierung an der Ästhetik des Schreckens. Ja, so der Karl-Heinz Bohrer, der kein Schlegel-Forscher ist, aber dem wir wirklich wichtige Bemerkungen zu Schlegel verdanken, und auch der Zusammenbruch des Marxismus und wieder Bohrer folgend die Idee vom utopischen Element der Kunst und die Foucault'sche Idee von der Ästhetik der Existenz. Die haben uns einen neuen Schlegel gemacht. So, nächstes Mal werden wir wiederholen, ja, für die Prüfung. Und jetzt gibt es jetzt noch Fragen. Warum lachen Sie so herzlich? Warum lachen Sie so herzlich?
Bitte?
Warum lachen Sie so herzlich?
Ja, zusammen.
Gut.
Ja, also. Den Borodajkowitsch würde ich ganz mitgeben, das ist der offensichtlich.
Ja? Der Taras Borodajkowitsch war Professor für deutsche österreichische Geschichte an der Universität für Welthandel, hat 1963 Vorlesungen gehalten, in denen er den Hans Kelsen, den Juden Kohn, genannt hat, was zur Folge hatte, dass der Student Oskar Bronner mitgeschrieben hat, den Studenten oder schon fertigen Dr. Heinz Fischer diese Mitschriften gegeben hat, der eine Broschüre veröffentlicht hat, der einer von vielen, Taras Borodajkiewicz, woraufhin sich Studentenproteste 63 gesammelt haben, in deren Verlauf ein 16-Jähriger, der sich eigentlich einen Bond anschauen wollte und plötzlich beim VSM ein Dingsdruck mit einer Gruppe von nationalen Studenten, die ihrerseits so ein Banner trugen, wo drauf gestanden ist, erst maturieren, dann demonstrieren, aneinander kam, was ihm nur zwei Ohrfeigen eingetragen hat, während einem Pensionisten namens Kirchweger wurde der Papierschädel zerschlagen. Es war ein pensionierter Kommunist, deswegen haben wir ein Ernst-Kirchweger-Haus. Und der Taras Borodajkiewicz ist dann gefeiert worden. Das war die Geschichte. 63 war das, ja. 16 war er, ja. 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 Ja, ja. Ich kann es jetzt nicht sagen, ob ich mir den Dr. No anschauen wollte oder vom Liebesgrüße aus Moskau. Aber ich weiß noch, es war beim war auf der Nussdorfer Straße beim Kolosseum Kino. Und wir sind nicht durchgekommen und dann sind wir mit dem VSM mitmarschiert. Was gar nicht zu unserer Art war, ich will uns nicht terrorisieren. Und dann kriegen. Aber das war für die Zweite Republik ein wichtiges Datum, das einige Biografien eingegriffen hat mit dem Taras Borodajkiewicz.
Ja. Die politische Tote in Österreich.
Ja. Es gab auch der Wehle, wie hat er mit Vornamen geheißen?
Peter
Wehle hat mit dem Schauspieler Sobotka in der Dampfkessel im Fernsehen, der Sobotka hat eine Borodajkiewicz-Vorlesung in Borodajkiewicz-Maske gesprochen. Ja, es war einfach das erste Mal, dass diese Sachen, die da gesagt wurden, ja, jene österreichische Verfassung, die Hans Kelsen, der in Wirklichkeit Kohn hieß, bei dem Juden Marx, der in Wirklichkeit, ich glaube, Maimonides hieß, abgeschrieben hat. Ja, wo das erste Mal diese Ungeheuerlichkeiten, weil Marx war Protestant. Ja? Außer man arbeitet mit dem Rassebegriff. Ja. Ja? Das ist der Punkt. Also man missachtet, wie auch viele Autoren über The Jews of Vienna, die Selbstdefinition der Leute, über die sie arbeiten, missachten und eigentlich nach Nürnberg, also nach den Nürnberger Etikettierungen arbeiten. Das ist ein bisschen ein Problem. Ja? Und es ist das erste Mal gewesen, dass diese Ungeheuerlichkeiten, die da in der Mittelschule und an der Hochschule immer noch praktiziert wurden, oder nicht das erste Mal, das erste Mal war gegen die Wiedereinsetzung des Theaterwissenschaftlers Professor Kindermann, 52 oder so. Aber das ist abgeflaut. Und dann 1963 hat das sozusagen begonnen. Ja, es war ein Student namens Kimmel, der aus einem Internat kam, wo der Zeichenlehrer ein gewisser Otto Mühl war und der Mathematiklehrer ein gewisser Herbert Palme, der das IFES-Institut gegründet hat, das jetzt dieses, wie heißt das?
Das Institut für empirische Sozialforschung.
Nein, nicht IFES, Moment, Fessel-Institut. Der das Fessel-Institut, das jetzt das ÖVP, das IFES ist das Rote. Ja. Also es ist eine Geschichte, wo alles zusammenstoßt. Ja. Ja, aber es ist eine Geschichte. Kann man nicht vergessen. Ja, gibt es noch Fragen zum Schleichen?
Aber bitte, es hat noch nicht einen Maroteikowitsch, es hat was anderes gegeben. Er hat die Ungeheuerlichkeit gesagt, es hat 134.000 Illegale gegeben. Ich war einer davon und wo waren die 133.000? Nein, 99. Also ich meine,
na gut.
Ich meine, ich will das nicht, ich will das nicht besänftigen. Also ich meine, man muss ja sagen, bitte auf der Universität, die kommen auf. Aber bis 85 muss man sagen, hat sich auch in Geschichte, haben sich praktisch bis zu dieser Zeit haben sich waren die Nazis da natürlich nicht so ungeschickt mit Worten, sondern das hat funktioniert. Oder wissen Sie, was Ärgeres, wenn ich war einmal bei einer Betriebsberatungsfirma, also schwarze, rote, keine haben Aufträge gekriegt bei der Gemeinde Wien, ein alter Nazi hat. Und die Aufträge machen, ob der Herr Protokoll wirklich gebraucht hat.
Ja. Ja. Ja, da haben nicht, es war wie bei den Stasi-Offizieren, die Netzwerke haben noch. Gibt es was zu Schlegel?
Ja, dieser Sprung in das Esoterische, ja. Das ist mir jetzt eine Parallele, ich habe mich mit Krause beschäftigt. Und der hat ja einen ähnlichen, so einen verrückten, nahezu verrückten Weg gemacht. Mhm. Gibt es da irgendeinen Grund dafür, warum das in der Zeit ausbricht?
Naja, Hamann. Ja. Also die Wissensexplosion hat einfach dazu verführt, dass alles war lizenziert. Ja? Also eine sehr Umbruchszeiten sind immer Zeiten, wo das Esoterische blüht. Auch das Wien der Jahrhundertwende, ja, war zwischen.
Aus der Verunsicherung heraus.
Ja, es sind halt neue Verhältnisse da und damit werden die alten Paradigmen ungültig und man ist unsicher, welches neue Paradigma jetzt gilt. Ja, und. Ja, natürlich.
Ja, das ist ganz neu eigentlich.
Ja, ja. Ja, ich meine, wir haben nicht gesprochen, weil das ein Deutscher war, über die Homöopathie, die natürlich auch in Wien ihre Anhänger hatte. Nicht nur der Mesmerismus. Also wenn Sie den Ellenberger sich anschauen, die Entdeckung des Unbewussten, der hat ungefähr 200 Seiten über die präfreudianischen, in Anführungszeichen irrationalen Heilpraktiken, die aber alle irgendwo mit Hypnose und Massagen und Pharadisieren, ja, also diesen gezielten Elektroschocks, die ja sehr was Ähnliches haben wie die Akupunktur. Und wenn Sie sich in alten medizinischen Büchern die faradayschen Punkte anschauen, dann schaut das so aus wie diese großen Tafeln, die Ihr Akupunkteur, wenn er je in einem entsprechenden Land war, als Trophäe mitgebracht hat im Wartezimmer.
Das ist eine theologische Verwirrung, weil Verrücktheit anzusehen?
Keine individuelle Verrücktheit, keine individuelle, nein, nein. Und er war auch durchaus wiederum mit dem interessanten Teil des Publikums verbunden. Ja? Weil das sind ja nicht uninteressante Leute.
Aber wollten wir erwähnen, dass der Schelling zum Beispiel auch in solchen Kreisen verkehrt.
Ja, wahnsinnig, also, ja, natürlich. Mediziner, ja, natürlich.
Die Mediziner,
ja, ja,
diese,
ja,
das
ja,
also
ja,
neue,
ja.
Auch seine Frau versucht,
ja, ja. Obstsäfte schütteln und weiß der Teufel was alles. Ja. Ja, ja, genau. Ist beim Anselm Gulyar ja gut beschrieben, ja. Gut, dann würde ich Sie bitten, ich habe Ihnen ja einige Fragmente genannt und wir reden über die nächstes Mal und ich sage Ihnen auch ein bisschen, was mir wichtig erscheint, losgelöst aus diesem Berg von Geschichteln, und das ist dann das, was für Ihre Prüfung wichtig ist.